Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. An Ihnen liegt's nicht, dass die Abgeordneten in den kommenden Wochen dieses Gebäude wohl wesentlich seltener betreten werden als ursprünglich geplant. Diese Reparaturmaßnahmen am britischen Parlament sind reine Routine. Doch der unübliche Eingriff von Premierminister Boris Johnson in den Sitzungsplan, der seit Tagen die Briten aufwühlt, der wird immer mehr zur politischen Baustelle für Johnson. Landesweit fanden heute Kundgebungen statt gegen die Zwangspause in den Wochen vor dem Brexit-Datum 31. Oktober. Kritiker befürchten, ein ungeregelter Brexit sei dadurch wahrscheinlicher geworden. Am größten waren die Proteste heute in London, berichtet Juli Kurz.
Wäre der Premier heute zu Hause gewesen, er hätte sich belagert gefühlt. Aber Boris Johnson hat sich wohl lieber aus dem Staub gemacht, denn die Wut galt ihm. Schäm dich, schallt es lautstark gen Regierungssitz. Jung, alt, Brexit-Gegner und auch manch Befürworter haben sich versammelt. Sie vereint die Sorge um die Demokratie. Das Motto der Versammlung: stoppt den Putsch. Das ist praktisch ein Putsch von den Brexit-Hardlinern. Und er nimmt uns die demokratischen Rechte weg, für die Burger seit Jahrhunderten gekämpft haben. Ich war so überrascht und habe mich gefragt, wie kann der das machen? Er kann das nicht einfach alleine entscheiden. Es muss einen Konsens geben zwischen Regierung und Parlament. Ich bin hier, weil mir auch nichts anderes mehr einfällt, was man tun kann. Ich bin untröstlich. Auch der Trafalgar Square wird zwischenzeitlich von Sitzblockaden lahmgelegt. Nicht nur in London, auch an mehr als 30 anderen Orten wie Belfast, Swansea oder Glasgow protestieren die Menschen gegen die Entscheidung von Premier Johnson, das Parlament kurz vor dem EU-Austritt 4 Wochen zu suspendieren. Die Sorge, die Regierung könnte einen Austritt ohne Deal durchziehen, ohne dass die Abgeordneten, die mehrheitlich gegen einen No-Deal sind, das verhindern können. Wir tun alles, was wir können, um den Premier nächste Woche zu attackieren. Ich hoffe, dass wir direkt in den ersten Tagen vor der Zwangspause ein Gesetz durchs Parlament bringen, was den Premier daran hindert, ohne Deal aus der EU auszusteigen. Der Gesundheitsminister warnt hingegen, dass dann der Verhandlungsspielraum des Premiers mit der EU eingeschränkt werden könnte. Jeder, der mit einem Deal die EU verlassen will, der sollte jetzt den Premier unterstützen, diesen Deal zu bekommen. Und dann hat das Parlament nach dem EU-Gipfel am 17. Oktober noch genügend Zeit, diesen Deal zu diskutieren. Bei den Demonstranten hat der Premier längst jegliches Vertrauen verspielt. Sie haben angekündigt, in den nächsten Tagen immer wieder zu kommen. Dann dürfte der Hausherr auch mal zu Hause sein.
Morgen schaut man sicherlich nicht nur in Deutschland besonders auf den Osten des Landes. Brandenburg und Sachsen wählen neue Landtage. Beide Bundesländer waren seit der Wiedervereinigung in fester Hand. Im Potsdamer Landtag, da bestimmte seitdem die SPD. Und im Parlament in Dresden, da war stets die CDU stärkste Kraft. Doch so unangefochten schienen jeweils beide Parteien zuletzt nicht. In beiden Ländern rechnet die AfD mit großen Zugewinnen und könnte die politische Landschaft ordentlich durcheinanderwirbeln. Jörg Schönborn im ARD-Studio in Dresden. Der Wahlkampf war geprägt von der Frage, ob die Ostdeutschen immer noch benachteiligt sind. Sind es denn rein ostdeutsche Themen, die diese Wahl entscheiden können?
Klare Antwort: nein. Darüber ist zu 100% geredet worden. Aber wir merken gerade in der Analyse nach der Europawahl, Deutschland ist nicht geteilt in Ost und West, in Stadt und Land, sondern das entscheidende Kriterium für das Wahlverhalten wird immer mehr die Frage, ob man in einer hier hell dargestellt wachsenden Region lebt, wo Bevölkerungszuzug ist, oder in schrumpfenden Gegenden, wo es immer weniger Wahlberechtigte gibt. Das sind die dunklen Flecken. Und solche Gegenden sind eben in Sachsen und Brandenburg, wo morgen gewählt wird, besonders stark vertreten. Und da sind es dann ganz praktische Probleme, über die gesprochen wird. In Brandenburg zum Beispiel, in den kleinen Gemeinden, sagen 38% der öffentliche Nahverkehr ist schlechter geworden. 36% bemängeln schlechtere ärztliche Versorgung. 35% weniger Polizeipräsenz. Am Ende sind es also nicht die großen politischen, sondern die ganz kleinen praktischen Alltagsfragen in schrumpfenden Gemeinden, die die Wahlen morgen entscheiden können.
Im Bund ist sich die Große Koalition ja in vielem nicht einig und es ist unklar, wie lange sie noch regiert. Welche Wirkung hat das denn auf die Wählerinnen und Wähler?
Wir sind in einer Situation, in der CDU und SPD historisch im Umfragetief sind, bei der Europawahl ja auch wirklich ihre schlechtesten Werte hatten. Und eigentlich gilt für die Parteien in Sachsen und Brandenburg, für CDU und SPD, das, was diese Kurven ausdrücken. Die dunkle Kurve ist die Umfragekurve für die CDU in Sachsen. Die etwas hellere ist die bundesweite CDU-Kurve. Und man sieht, das sind die gleichen Wellenbewegungen, die tendenziell nach unten führen. Die Regierungspartei in Sachsen, die CDU, die SPD, als Regierungspartei in Brandenburg, die haben starken Gegenwind aus Berlin und werden vor allem im Wahlkampf diese Spuren hinter sich lassen müssen.
Stichwort Gegenwind. Bei der Bundestagswahl vor 2 Jahren ist die AfD in Sachsen ja stärkste Partei geworden. Wie stehen die Chancen, dass ihr das in Sachsen oder in Brandenburg nochmal gelingen kann?
Das wird am Ende, glaube ich, ziemlich allein von der Wahlbeteiligung, von der Mobilisierung abhängen. Aber gerade in Sachsen haben wir nach der Bundestagswahl ja vor allem hier über diese 27% gesprochen. Insgesamt müssen wir uns für morgen klar machen, die Bundestagswahl war für die AfD maximale Mobilisierung. Bei den Landtags- und Europawahlen danach hat sie es in der Regel nicht geschafft, nochmal so viele Wähler zu mobilisieren. Und das, glaube ich, ist morgen in Brandenburg und Sachsen die entscheidende Frage. War die Bundestagswahl für die AfD die Decke, durch die sie nicht mehr stoßen kann? Ich glaube, dass das bei den innerparteilichen Konflikten für die Zukunft der Partei eine ganz wichtige Frage ist.
Morgen Abend wissen wir mehr. Bis dahin vielen Dank, Jörg Schönborn, in unser AD-Wahlstudio nach Dresden.
Danke nach Hamburg.
Inmitten von Friedensgesprächen mit den USA haben die radikal-islamischen Taliban die nordafghanische Stadt Kunduz angegriffen. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Bei den Kämpfen mit afghanischen Sicherheitskräften gab es mehrere Tote. Offiziellen Angaben zufolge konnten die Taliban mehrere Einrichtungen, darunter das Provinzkrankenhaus, einnehmen. Nach übereinstimmenden Berichten beteiligten sich hunderte Kämpfer an dem Angriff. Ein Sprecher des afghanischen Präsidenten sagte, die Taliban seien noch nicht für den Frieden bereit. Erst gestern hatten sich die Taliban Kämpfe mit Sicherheitskräften in einer Nachbarprovinz geliefert. Nach der Ankunft hunderter neuer Bootsflüchtlinge in Griechenland hat Athen Gegenmaßnahmen angekündigt. Der Regierungsrat beschloss heute, die Grenzüberwachung zur Türkei zu verstärken. Vorgestern waren mehr als 500 Flüchtlinge innerhalb kürzester Zeit auf der Insel Lesbos gelandet. Sie waren mit Booten aus der Türkei gekommen. Ein Abkommen von 2016 soll die illegale Einwanderung über die Türkei in die EU beschränken. Die USA haben Sanktionen gegen den iranischen Öltanker Adrian Darya 1 und seinen Kapitän verhängt. Auch Unternehmen, die dem Schiff Unterstützung gewähren, könnten danach künftig bestraft werden. Nach US-Angaben soll der Frachter im Dienst der iranischen Revolutionsgarden stehen. Großbritannien hatte das Schiff mehrere Wochen vor Gibraltar festgehalten, da es im Verdacht steht, Öl nach Syrien zu liefern. Dies hatte zu einem Streit mit dem Iran geführt, in dessen Folge der Iran einen britischen Tanker im Persischen Golf festsetzte. In Hongkong sind trotz Demonstrationsverbots erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen. Dabei kam es am Abend zu Ausschreitungen. Demonstranten bewarfen das Regierungsgebäude mit Brandsätzen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Den ganzen Tag über waren Zehntausende zu einem Protestmarsch zusammengekommen, um gegen den ihrer Meinung nach wachsenden Einfluss der Zentralregierung in Peking zu demonstrieren.
Es brennt auf der Westerplatte der Halbinsel vor Danzig, nachdem ein deutsches Schiff völlig überraschend das Feuer eröffnet hatte. Dieser Vorfall ist morgen früh 80 Jahre her und gilt gemeinhin als der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Doch die ersten deutschen Bomben, die fielen auf eine schlafende polnische Kleinstadt und ließen ahnen, was folgen sollte. Es war Wielun, das dicht an der damaligen Grenze lag, ein Symbol für die Verbrechen und Schrecken des Überfalls auf Polen durch die Wehrmacht. Olaf Bock erinnert.
Begegnung mit der Vergangenheit. In diesem Haus in Wielun lebte Josef Stempin als Kind. Er erinnert sich an den Tag vor 80 Jahren, morgens um 4.40 Uhr. Steht auf und zieht euch schnell an, rief mein Vater mitten in der Nacht. Er sah, dass andere Gebäude schon in Flammen standen. Dann sind wir in den Keller gelaufen. Josef war damals 7 Jahre alt. Dann mussten wir aus Wielun flüchten, weil die ganze Innenstadt in Flammen stand und was nicht brannte, lag in Trümmern. Der deutsche Überfall auf Polen begann mit diesem Bombenangriff auf die Kleinstadt Wielun. Mehr als 1000 Menschen starben. Etwa zeitgleich beschoss ein deutsches Kadettenschulschiff überraschend ein Munitionslager auf der Halbinsel Westerplatte vor Danzig. Der Auftakt zur grausamen Invasion Polens. Deutsche Soldaten rückten vor und töteten von Beginn an viele Menschen, vor allem litt die Zivilbevölkerung. Zum Ende des Krieges hatte allein Polen etwa 6 Millionen Tote zu beklagen. Zum Gedenken an den Kriegsbeginn werden am frühen Sonntagmorgen in Wielun der polnische Präsident Duda und der deutsche Bundespräsident Steinmeier erwartet. Ich freue mich, dass er kommt. Die Menschen müssen es doch längst verstanden haben, dass Krieg nichts Gutes bringt. Im Stadtmuseum tauschen sich Historiker beider Länder aus. Sie reden über den Luftangriff auf Wielun, ein Kriegsverbrechen. In diesen Tagen wird auf polnischer Seite politisch auch wieder laut über Reparationen für Kriegsschäden in Polen gesprochen. Auch heute vom Präsidenten. Ich glaube, es ist vor allem ein moralisches Problem, nicht nur ein ökonomisches. Die Deutschen sollen sich mit unserer Regierung einigen und verantwortlich fühlen. Von diesem 110 Kilometer entfernten Flugplatz aus sind die Bomber damals gestartet. Deutsche und polnische Jugendliche machen von hier aus gemeinsam einen Erinnerungsstaffellauf nach Wielun. Außer der Sprachbarriere trennt uns nichts mehr. Wir sind alle im Internet unterwegs und können uns so verständigen. Ich denke, wir sind einfach Europäer. In den frühen Morgenstunden wollen sie in Wielun ankommen, pünktlich zur Gedenkfeier.
Kein Wunder, dass sie über die Vertragsverlängerung diese Woche so jubelten. Schließlich hat er bislang alle Tore der neuen Saison für den FC Bayern München geschossen. Auch heute traf Robert Lewandowski wieder, aber diesmal nicht als einziger. Denn so langsam kommen die Bayern auf Betriebstemperaturen, Andreas Kekkel.
Ja, sieht ganz so aus. Gleich ein halbes Dutzend Mal musste der gegnerische Torwart heute hinter sich greifen. 6:1 überfuhr der Meister die eigentlich ganz tapfer gestarteten Mainzer am Ende. Der erste umjubelte Bayern-Heimsieg der Saison also und fast schon sowas wie Aufbruchstimmung zu spüren bei den Münchnern am Ende einer Woche, in der der Clubboss bekanntlich seinen endgültigen Rückzug angekündigt hat.
Zum Abschied ein Schützenfest. Für Präsident Hoeneß ist bald Schluss, aber seine Bayern legen richtig los. Dass der Gegner aus Mainz nach 6 Minuten in Führung geht, ist kaum der Rede wert. Jean-Paul Poetius freut sich eine halbe Stunde über sein 0:1. Dann kommen die Bayern ins Rollen. Perisic auf Pavard, 1:1. Und noch vor der Pause trifft Kunstschütze David Alaba. 2:1, ein Traumtor, ein Freistoßkunstwerk. Das gefällt dem Vereinspatriarchen, der im November sein Amt abgeben wird.
Solange ich am Leben bin, gehört der Uli Hoeneß zum FC Bayern München. Von dem her wird es schwierig sein abzusehen, wie es dann weitergehen wird.
Zaubern für Hoeneß. In der zweiten Halbzeit wechseln die Neuen die Rollen. Diesmal Pavard mit der Vorarbeit zu Perisic 3:1. 10 Minuten später steht es 4:1. Diesmal freut sich Kingsley Coman. Die punktlosen Mainzer zu diesem Zeitpunkt desillusioniert. Sein 6. Bundesliga-Tor in dieser Saison schießt Robert Lewandowski. Der Pole trifft auch im 3. Spiel. Die Vorarbeit kam von Thomas Müller, der auch beim letzten Treffer auflegt. Alphonso Davies mit dem 6:1 Schlussakkord. 75.000 feiern den ersten Heimsieg der Saison. Ein Auftritt ganz im Sinne von Uli Hoeneß.
Dass die Anhänger des FC Schalke zu den leidensfähigsten der Liga zählen, das lässt sich mit nur einer Zahl eindrucksvoll belegen. Mehr als 7 Monate mussten die Königsblauen auf einen Heimsieg ihrer Mannschaft warten. Aber heute, ja, war es denn endlich wieder soweit. Schalke gewann zu Hause und das gleich 3:0 gegen Hertha. Okay, auch dank zweier Eigentore. Aber was soll's denn? Letztlich waren es die ersten 3 Punkte unter dem neuen Coach, der damit auch den Fehlstart seines Kollegen auf der Gegenseite endgültig besiegelt hat.
Der eine jubelt, ist begeistert, ja auch?
Schon, glücklich, klar, keine Frage.
Der andere muss schon einen ersten Ausweg suchen aus der Krise.
Wenn du in der Tabelle guckst und 8 Gegentore in 3 Spielen bekommst, dann liegt der Fokus eindeutig auf eigene Tor zu verteidigen und Aggressivität auf den Platz zu bekommen.
Die Gäste um Geburtstagskind Ante Čović sind in der Hitze des Ruhrreviers die schwächere Mannschaft und hauen sich die Bälle selbst rein. 38. Minute. Schalke kombiniert sich gut in den Strafraum. Den Querpass von Caligiuri fällt stark ins eigene Tor ab. Das gleiche Bild kurz nach der Pause. Burgstaller schießt. Wahrscheinlich neben das Tor, aber Rekik netzt ein. Schalke führt 2:0 und hat in der ganzen Saison immer noch selbst kein Tor geschossen. Aber
diese Eigentore, die wurden von den Jungs erzwungen. Also das war jetzt kein Glück, das muss man ganz klar sagen. Wie wir da in die gefährliche Zone reinkommen und den Ball dann vors Tor spielen, das ist dann nicht Glück.
In der Schlussphase ist es dann John Joy Kenny zu verdanken, dass doch noch ein Gelsenkirchener selbst ein Tor erzielt. Alles erstmal gut auf Schalke nach diesem 3:0. Die Hertha dagegen wird in der Länderspielpause eher für Unruhe in der Hauptstadt sorgen.
Und wir schauen auf die anderen Ergebnisse. Leverkusen und Hoffenheim trennen sich 0:0. Wolfsburg gegen Paderborn 1:1. Freiburg unterliegt Köln 1:2. Im Abendspiel die Überraschung, der Aussteiger Union Berlin schlägt die Dortmunder 3:1. Bereits gestern unterlag Gladbach Leipzig mit 1:3. Morgen spielt noch Bremen gegen Augsburg und Frankfurt trifft auf Düsseldorf. Die Tabelle. Leipzig geht als Spitzenreiter in die Länderspielpause, dahinter punktgleich die Bayern, Wolfsburg und Leverkusen. Dortmund auf Rang 5 vor Freiburg. Die zweite Hälfte beginnt mit Union Berlin, dann Düsseldorf, Frankfurt und Köln. Ohne Punkte ganz unten drin bislang Bremen und Mainz. Zweistellig haben es heute die deutschen Fußballfrauen gemacht. Die nämlich gewannen den Auftakt zur EM-Qualifikation gegen Montenegro 10:0.
Es war ein müheloser Sieg für Deutschlands Fußballerinnen vor 6.300 Zuschauern in Kassel. Das Team ging bereits in der dritten Spielminute durch Svenja Huth in Führung. Huths Mannschaftskollegin vom VfL Wolfsburg, Alexandra Popp, gelangen in ihrem 102. Länderspiel gleich 3 Treffer. Die Elf von Martina Voss-Tecklenburg war dem Weltranglisten 98. in allen Belangen überlegen. Erzielte auch in der zweiten Hälfte sehenswerte Tore. Sarah Dorsun 6:0 und Turit Knag traf zum 7:0. Neue Spielfreude und neues Selbstvertrauen 9 Wochen nach dem Viertelfinalaus bei der Weltmeisterschaft. 10:0 am Ende. Ein gelungener Start in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2021.
Ferrari darf sich berechtigte Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg in der Formel 1 machen. Die beiden Fahrer des Rennstalls, der Monegasse Patrick Leclerc und Sebastian Vettel, werden morgen beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps von den Startplätzen 1 bzw. 2 ins Rennen gehen. Auf derselben Strecke ist es heute bei einem Formel-2-Rennen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Der französische Nachwuchsfahrer Antoine Hubert war mit seinem Wagen nach der berüchtigten Kurve Eau Rouge in die Begrenzungsmauer gerast. Wir schauen auf die Lottozahlen. 2, 3, 5, 17, 25, 36, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und damit zum Wetter. Die Luft war heute manchmal flirrend heiß im Land. Sven Plöger, da steigt ja die Gefahr von Gewittern. Müssen wir uns auch tatsächlich darauf einstellen?
Ja, Ingo, genau so ist das. Wir haben jetzt tatsächlich eine Änderung der Wetterlage. Es wird in den nächsten Tagen kühler werden. Und an dieser Luftmassengrenze bilden sich Gewitter. Und besonders tragisch ist das heute Abend noch gewesen, und zwar in Essen. Deswegen mal hier das Radarbild. Und zwar von 21.10 Uhr. Ein heftiges Gewitter ist über Essen gezogen. Da war gerade ein Konzert. An der Station in der Nähe 61 Kilometer pro Stunde regional kann das aber mehr sein. Und dann hat sich tatsächlich so eine LED-Wand oder zumindest Teile davon von der Bühne gelöst. Und dabei sind tatsächlich 2 Menschen schwer und 21 leicht verletzt worden. Also auf die Gewitter weiterhin achten. Auch im Verlauf der Nacht werden uns die beschäftigen. Kommen hier in die Mitte voran. Ein bisschen Aufriss gibt es dann durchaus, wo dann zwischendurch es auch mal trocken sein kann. Temperaturen morgen früh Eiffeltäler 12, Berlin 22 Grad. Und der Vormittag hat dann ein bisschen Trennung. Weiter im Norden Schauer und Gewitter, auch im Süden dazwischen freundlich. Morgen wählen gehen in Brandenburg und Sachsen. Empfehlung vom Meteorologen eher vormittags, da sind sie ziemlich sicher trocken. Nachmittags kann es dann nämlich hier zu kräftigen Gewittern kommen, gerade Richtung Lausitz, auch weiter Richtung Erzgebirge. Auch über Bayern wird das so sein, sonst dann von Westen wieder freundlicher. Und die Temperaturen erreichen dann im Emsland 20 und an Oder und Neiße bis 33 Grad. Die Aussichten zeigen am Montag ein regnerisches Bild über Bayern. Da ist auch kalt mit nur 15 Grad, sonst Sonne und Wolken. Und am Dienstag wird es in vielen Teilen immer sonniger, bis 26 Grad im Südwesten, im Norden ein paar Tropfen. Viel mehr Tropfen, und deswegen wollen wir noch kurz Richtung Bahamas gucken. Und zwar der Hurricane Dorian ist dort unterwegs. Riesenproblem, er wird dort mehr als einen Tag quasi stehen bleiben. Böen im Hurricane bis 260 Kilometer pro Stunde. Aber schauen Sie mal, 500 bis 1000 Liter Regenwasser pro Quadratmeter in der großen Zeit. Wahnsinnige Überschwemmungen sind möglich. Nur mal so, 600 sind es in Berlin im ganzen Jahr. Und dann wird er wahrscheinlich nicht über Florida ziehen, sondern hier der Küste entlang. Auch da dann die Gefahr durch den großen Regen. Ja, das zunächst mal vom Wetter. Und jetzt steigen wir ein in den September.
Vielen Dank, Sven Plöger, für diese Aussichten. Und wir bleiben gewissermaßen in den USA, denn gerade erreicht uns noch eine Nachricht von dort. Dort sollen in der Stadt Odessa in Texas ein oder sogar zwei Angreifer auf mindestens 20 Menschen geschossen haben. Mehr dazu und Einzelheiten in der nächsten Tagesschau-Ausgabe dann um 1.30 Uhr. Denn das waren bislang die Tagesthemen für heute. Hier geht's jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag, mit Gedanken darüber, wie stark Glück machen kann. Wir sehen uns dann morgen wieder an einem sicherlich spannenden Wahlabend, schon mit einer Extra-Ausgabe um 21.55 Uhr. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Tschüss.